Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch, powered by O2. Heute geht es um Fußball und Rap. Und unser Gast ist Mickey. Er ist BVB-Fan und das schon seit Geburt. Und er macht Musik für und um seinen Verein seit über 10 Jahren. Und in den Charts war er sogar in den Top 10 mit Mucke aus der Kurve. Wie er die Verbindung zwischen Fußball und Rap damals und heute sieht und was es ihm für Vorteile, aber auch vielleicht auch Nachteile gebracht habt, das hört ihr heute im Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Jetzt habe ich das Wochenende gar nicht so viel mit Fußball verbracht, sondern mit Basketball. Das heißt, ich bin gar nicht so gut vorbereitet auf das, was hier passiert. Aber Yannick, habe ich Geburtstag oder warum hast du mir so ein Thema präsentiert?
Geburtstag noch nicht ganz, Nico, aber ich dachte mal, so einen kleinen Leckerli kann ich dir ja mal hinwerfen hier. Deine zwei Lieblingswelten in einem Podcast.
Weißt du, wann ich Geburtstag habe? Weißt du das eigentlich? Steht das in deinem Kalender großrot eingetragen?
Ja, natürlich, Nico. Ich will ja meinen Job auch noch ein bisschen länger machen.
Sehr gut. Freut mich. Gute Antwort. Lass uns mal reden, worüber wir heute sprechen wollen. Denn ich setze mal einen Satz vorweg. Ich mache seit 20 Jahren Hip-Hop-Journalismus und dann habe ich ja über die Jahre auch angefangen, in vielen anderen Welten mich zu bewegen. Und eine der ersten Argumentationen war, Fußball eine der ersten Sachen war, die ich gemacht habe. Ich habe mehr Ahnung von Fußball als von Hip-Hop. Deswegen mal gucken, ob das heute auf die Probe gestellt wird hier mit jemandem, der wirklich tief drin steckt.
Ja, gucken wir mal. Genau, es soll heute ein bisschen um Fußball und Rap gehen und dazu haben wir tatsächlich wieder nur einen Gast da heute. Normalerweise ja mal zwei, aber irgendwie ist gerade so ein bisschen der Wurm drin, deswegen wieder eine kleine Runde, aber das soll uns nicht aufhalten. Wir haben heute einen Fußballverrückten hier, kann man sagen, aus Dortmund. Mickey, schön, dass du da bist. Seit 2020 hat er sein eigenes Label Malocha Musik, ist, wie gesagt, Dortmunder durch und durch, thematisiert das in seinen Songs auch sehr, sehr häufig. Und ja, mit dir wollen wir heute mal ein bisschen über Fußball und Rap quatschen. Herzlich willkommen.
Sehr gerne, freut mich. Danke für die Einladung.
Habe ich das richtig gesehen? Warst du mit deinem Sohn im Stadion?
Ja, ich bin seit diesem Jahr öfter mit ihm im Stadion. Jedes Heimspiel war ich mit ihm. Und wir haben eine Hammer-Siegesserie seitdem, ne? Also der hat jetzt 4 Spiele auf der Südtribüne gemacht, auch geil, mitten im Kern drin. 4 Spiele, 17-2 Tore und 12 Punkte und Hammer. Ey, so eine Siegesserie.
Guck mal, dann mache ich die erste Fachfrage mal kurz, die nicht hier reingehört. Dann bremsen wir uns gleich alle aus. War Dortmund Meister? Hast du ernsthaft Hoffnung?
Ich hoffe es. Also ich bete, ich hoffe. Die letzte Meisterschaft ist jetzt schon ein bisschen länger her. Die war natürlich phänomenal, aber jetzt gerade, also wenn es passiert, dann passiert. Ich bin nicht so ein Typ, der sagt, ja, wir müssen jetzt Meister werden. Lass einfach laufen, mal gucken. Wir werden es sehen.
Naja, im Zweifel habt ihr ja bei Dortmund auch nicht die schlechtesten Jahre insgesamt. Also ihr fallt relativ weich. So, also definitiv. Schöne Grüße von jemandem, der in die zweite Liga hinter sich gebracht hat. Aber es soll nur so ein bisschen um Fußball gehen, sondern mehr um unsere Welt, aber verbunden mit dem Fußball. Mhm. Und Yannick, ich bremse mich nachher, greif rein, aber ich muss echt sagen, weil es richtig, richtig spannend ist, sich mit dir mal darüber zu unterhalten, Mickey. Denn du bist ja, also du bist durch und durch Hip-Hop. Das kann man so sagen, ne? Das kannst du hier nachher noch bestätigen. Und du bist durch und durch Fußball und du hast das irgendwie zu deinem Ding gemacht und hast aus der Kurve angefangen, Rapmusik zu machen. Kannst du mir mal beschreiben, also wie das so für dich entstanden ist und warum eigentlich genau?
Also für mich war das eigentlich, ich habe so meine zwei Leidenschaften kombiniert. Also ich habe angefangen mit Rap vor 15 Jahren, ach länger noch. Und mein zweites Lied hieß Borussia wirklich. Und da habe ich noch über Christian Wörns und sonst wem gerappt. Natürlich grottenschlecht und kann man heute keinem mehr zeigen. Aber es war einfach sofort, mein erstes Lied war so über mein Viertel. Und mein zweites Lied direkt Borussia. Weil es halt zu dem Zeitpunkt auch schon mein Leben war. Es war immer mein Leben und dann habe ich das kombiniert. Es gab nicht für mich nichts anderes. Und so hat sich das halt die Jahre dann auch aufgebaut.
Ja, und wie ist das in, du bist dann ja in der Kurve, du bist auch, glaube ich, recht aktiv, ne? Wie viel wir darüber heute reden können, musst du selber entscheiden, gewesen, hast auf jeden Fall eine lange Verbindung, bist sehr intensiver Fan von deinem Fußballverein. Das wird ja in der Kurve dann auch irgendwann bekannt, dass du darüber rappst. Wie war so das erste Feedback, das du darauf bekommen hast, dass du in der Kurve stehst und hier Rap über den BVB machst?
Also am Anfang war das ganz komisch, weil ich bin ja schon viel vorher schon auch gefahren und viele Spiele habe ich mitgemacht und alles, war einfach nur ein Fan, wie jeder andere auch. Und dann habe ich ja Mit Dede hat er damals angefangen. Ich habe für Dede einen Song gemacht, weil er war einfach mein Lieblingsspieler damals. Und plötzlich kamen die Leute auf mich zu und sagen, hey, können wir mal ein Foto machen und so. Und für mich war das, hä, warum? Was willst du mit einem Foto mit mir so weiter? Das war für mich komplett komisch. Und man musste sich dran gewöhnen so. Und es war aber auch nicht immer nur leicht, weil irgendwann war auch der Zeitpunkt, wo ich dann halt ein bisschen mehr auch über Borussia Musik gemacht habe und so. Und dann kommen auch die ersten Leute, die sagen, warum machst du das? Willst du dich damit profilieren? Willst du das machen? Willst du das ausnutzen? Und dann habe ich immer gesagt, hey, ich stehe schon seit 15 Jahren hier. Warum? Ich habe einfach nur das verbunden so. Es war einfach mein Leben. Wie andere über die Straße gerappt haben oder wie über irgendwas, war das einfach darüber, worüber ich am liebsten erzählt habe immer.
Und ich da wird es nämlich interessant, weil also gerade wenn man sich, ich war nie im Kern, aber wenn man ein bisschen Ultra-Fan-Bewegungen so ein bisschen beobachtet, dann gibt es da ja schon viele Grenzen und viele, viele Linien, die eigentlich nicht überschritten werden dürfen.
Natürlich.
Wie keine Handys im Block, nicht drüber reden, eine Einheit sein, also die Dinge, die so ein schon auch eine klare Abgrenzung bedeuten. Und das habe ich im Graffiti, da habe ich auch in den ein oder anderen Stellen auch mich schon intensiv mit Leuten so drüber unterhalten. Werden wir auch nochmal was zu machen, weil das da auch Schnittmengen gibt. Gibt es ja auch so eine klare Trennlinie, das hat hier nichts zu suchen und sowas alles. Hast du das bei Rap auch irgendwann gehabt, dass dann neben den Leuten, die das geil fanden, dass du das machst, dass auch Leute dich quasi dafür geächtet haben, dass du jetzt anfängst hier Rap darüber zu machen? Du hast ja gesagt, es gab schon richtig so ein bisschen dieses Gefühl, aber dass es richtig Ärger und richtig Probleme entstanden sind dadurch?
Also jetzt richtig Ärger und Probleme nicht, aber ich musste mich halt auch stellen, musste mit manchen Leuten sprechen auch, musste mich erklären quasi, warum ich das mache, was ich für Nutzen daraus ziehen will. Und es war nicht leicht. Ne? Ich habe es ja in meinem Intro von Kurvenmucke 2, da erzähle ich ein bisschen was darüber. Und es kam auch eine Ultragruppe auf mich zu, hat mit mir gequatscht deswegen und ich habe es dann halt erklärt. Ich habe ihn auch jetzt erklärt. Ich war halt auch immer wirklich im Kern drin. Aber ich war halt nie ein Ultra. So, ich kenne viele von denen, aber ich war halt nie wirklich jetzt Mitglied von irgendeiner Gruppe. So, aber ich habe es ja auch nie in irgendeinem meiner Lieder gesagt oder was. Ich sag's ja eher im Gegenteil, weil mit der Intro fängt an mit, ich bin weder Ultra noch Hool noch irgendwas. So, und man muss sich erklären, aber ist ja auch vernünftig. Jeder hat so seine eigenen Sachen, wie du auch schon sagst mit dem Graffiti. Jeder hat seine Grenzen, jeder hat seine. Man sagt bei mir auch, warum verkaufst du jetzt auf einmal Songs über Fußball? Für die ist das ja jetzt wieder dann, du willst Profit damit machen. Aber für mich ist es halt einfach, ich erzähle über mein Leben, wie andere, wie ich schon gerade gesagt habe, wie andere über die Straße rappen.
Wie war denn andersrum das Feedback aus der Hip-Hop-Szene für dich?
Schwer. Also ich habe echt lange gebraucht, bis ich irgendwie ein kleines Bein in diese Hip-Hop-Szene überhaupt setzen durfte. Deswegen, ich habe ja auch meine Frage des Tages hier mitgenommen. Ich weiß nicht, die werden wir bestimmt gleich thematisieren.
Ja, ja.
Und es ist schwierig für einen Fußballrapper in die Hip-Hop-Szene. Da ist das beste Beispiel ist da halt, mein Album kam raus, es wurde auch von einer gewissen Zeitschrift wurde das bewertet mit Sterne etc. Und ich glaube, 7 Leute haben das bewertet, davon waren dann 5 Frauen, nichts dagegen, die haben auch Ahnung vom Fußball, definitiv. Aber dann waren da so Bewertungen drin mit, ja, da ist mit zu viel BVB in dem Album, sonst was. Und in dem Album waren 0 BVB so. Ich habe das wirklich allgemein gehalten so. Mhm. Und da wusste ich, okay, du hast das Album nie wirklich angehört und hast deinen Stempel draufgesetzt.
Was frustet dich mehr, wenn du nicht in der Fanszene akzeptiert wirst oder in der Hip-Hop-Szene?
Heißt beides nicht leicht, sag ich, ne? Also ich mach's ja wirklich nicht, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, wie schwer es ein Musiker überhaupt hat. Die denken immer alle, die macht ein bisschen Musik, der kann sich alles leisten, was er will, der kann machen, was er will. Aber ich gehe noch nebenbei arbeiten, ich habe meinen Sohn, ich habe das alles und das ist nicht so leicht, wie alle denken. Und deswegen ist das für mich umso schwerer. Ich habe 2 Szenen, wo ich mich etablieren muss, wo ich aber trotzdem schwer habe. Und was ist schwerer? Ich glaube, beides ist schwer. Beides.
Janik, ich bin hier so nach vorne geprescht, du merkst, weil ich einfach so Bock drauf habe auf das Thema. Wir haben ja immer so ein Thema, das wir offiziell einstellen, das ja heute relativ klar ist. Wir reden über die Verbindung zwischen Fußball und Rap. Kannst du so deine Gedanken dazu mal zusammenfassen, was dich heute so an dem Tag, also an dem Gespräch, vielleicht auch an dieser Folge so interessiert?
Du hast es ja gesagt, das Thema heute relativ offen, Rap und Fußball, wie ist da die Verbindung? Eigentlich ist es für mich auf jeden Fall ein sehr naheliegendes Thema, weil Deutschrap die populärste Musik, die wir aktuell in Deutschland haben, Fußball der mit Abstand populärste Sport, den wir in Deutschland haben Und natürlich gibt es da irgendwie Gemeinsamkeiten. Da macht es ja total Sinn, einfach mal drüber zu reden. Und dann jetzt halt gerade auch heute mit Micky ist es ja nochmal doppelt interessant, denn jemanden zu haben, der wirklich ja aus dem innersten Kreis irgendwie kommt und da dann uns mal ein bisschen was drüber erzählen kann. Also von daher, wir sind ja auch schon direkt voll eingestiegen mittendrin. Ja, ich freue mich auf eine sehr spannende Folge da.
Und das geht ja dann theoretisch auch schon gleich weiter. Ich glaube, wir schmeißen es direkt mit rein, weil dein Thema, das du hast, Micky, ja im Prinzip dann auch so der Leitfaden von deiner Geschichte ist. Und da, von dort aus kann man ins Allgemeine kommen. Dir geht's ja genau um das, ne?
Genau. Genau das ist es. Wie ich gesagt habe, so, ich erzähle über mein Leben. Ich mache ja keine Fußballmusik, wo ich sage, hippie, hurra, Borussia, super, alles ist toll und alles ist Wahnsinn. Ich schwinge die Fahne da und sage, alles ist toll. Sondern ich rede ja auf meine Kurvenmucke teile zum Beispiel über die Geschichten, die neben dem Platz passiert sind. Wie man zum Beispiel seine Frau deswegen verloren hat. Wie man seine Kumpels getroffen hat. Wie hat man so neben alles, was man eigentlich ein anderer Rapper auf der Straße erlebt hat, habe ich halt neben diesem ganzen Fußballthema erlebt. Das ist nicht nur, hey, schießt ein Tor und alles ist super, sondern das ist auch, sind die Geschichten, die man hat. Und darüber berichte ich. Und für mich war Hip-Hop halt immer irgendwas, wo Hip-Hop steht für mich für Offenheit. Hip-Hop steht für mich für, jeder kann machen, was er will, jeder kann so und seine, gerade seine Geschichte, sein Leben erzählen. Aber trotzdem habe ich es immer gehabt, so dass die Leute sagen, nee, da ist Fußballrapper, das ist nicht Hip-Hop. Nee, geht nicht, gibt's nicht.
Aber der Straßenrap schon, ne? Und das ist ja das, was sich, glaube ich, am meisten triggert, so mit.
Ja, dann kommen so irgendwelche Leute, die sind irgendwie so ein bisschen im Gesicht bemalt, reden, wie geil es ist, irgendwelche Codein und sonst was zu nehmen. Und die sind aber voll Hip-Hop, so, weißt du? Das frage ich mich. Warum sind die jetzt voll Hip-Hop? Weil sie sich da voll bekleistern und voll wegschädeln. Aber ich nicht, weil ich meine Geschichte erzähle.
Aber dann frage ich mal eine andere Frage vorweg. Wie Hip-Hop würdest du denn die Kurven in Deutschland allgemein einschätzen?
Boah. Das ist eine schwierige Frage. Das ist echt schwer. Ich sag mal so, ein Vega und so ein Bosca und so, die haben auch eine Kurve geprägt. Die haben, ja, wie Hip-Hop ist eine Kurve.
Ich finde schon, Eintracht würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Da kriege ich das mit. Ja. So, ich kenne immer mal wieder welche, ne? Also es gab in Hamburg hier beim HSV gab es den Rapper Elvis hieß der, der hat auch Mucke gemacht. Wir können mal eine Liste durchgehen. Du wirst mir wahrscheinlich noch mehr Leute nennen, die ich vielleicht auch gar nicht alle so kenne.
Deos aus Berlin zum Beispiel.
Ja, krass. Ja, siehst du. Bei meinem eigenen Verein Werder Bremen wüsste ich gar nicht, ob es Kurvenrapper gibt.
So. Joker ist der so Kurvenrapper?
Ja, Joker, mit dem habe ich ja auf Kurvenmucke auch einen Song gemacht. Ja. Der ist Fan, aber nicht Kurve, würde ich sagen.
Genau. Es gibt in Dresden immer mal wieder da
ja, diesen PK ja, heißt der, genau.
Scotch, genau. Wer fällt dir noch so ein? Wer ist noch prägend für einen Verein als Rapper?
Koma aus Essen, definitiv. Auch ein sehr junger, talentierter Bursche und auch der kann viel mehr, als er angesehen wird oder wie er Reichweite hat. Wen gibt's noch? Deos habe ich ja schon genannt. Boah, dann wird schon
geht
nicht mehr so, ja. Sind nicht mehr so viele. Und kommen auch keine Nachwuchs irgendwie. Ich denke mal so, ist eine Nische, die echt groß ist, aber irgendwie kommt keiner nach.
Und dann komme ich wieder zurück zu meiner Frage mit, wie Hip-Hop sind die Kurven so? Wahrscheinlich gar nicht so sehr Rap-lastig, wie es vielleicht nötig wäre, ne? Oder hast du schon so dein Feedback, so deine erste Basis in der Kurve gehabt?
Nee, ich denke, Kurve ist Multikulti. Kurve ist wirklich, da steht der alte Heinrich neben den Jungen, was weiß ich wer. Und auch bei meinen Auftritten sehe ich da ja. Da steht wirklich da der 55-Jährige mit dem Bierbauch und neben den 18-jährigen Jungen mit der North Face-Jacke. So, das ist wirklich von vorne bis hinten gibt's alle, die diese Musik hören. Aber jetzt nicht wirklich Hip-Hop oder dass man sagen würde, ey, die hören wirklich nur Hip-Hop. Sehr viele sagen auch, ey, ich höre eigentlich gar kein Hip-Hop, aber durch deine Musik, durch deine Geschichten bin ich halt darauf gekommen. Das ist auch sehr, sehr oft.
Und um wieder zurückzukommen auf dein Thema, den Vergleich zwischen, warum ist der Fußballrapper nicht so Hip-Hop akzeptiert wie der Straßenrapper. Yannick, ich frag dich mal, komm, bevor ich nämlich die Frage nochmal an Micky gebe. Was glaubst du, woran liegt das?
Boah, ich finde das schwer. Ich glaube tatsächlich, es liegt einfach ein bisschen daran, dass Deutschrap mehr Fußball ist, als Fußball vielleicht Deutschrap oder Hip-Hop ist. Ich glaube, im Stadion ist es so, also StadionbesucherInnen ist halt einfach ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Da geht jeder Hans und Franz hin. Und viele vom Otto Normal-Stadionbesucher ist, glaube ich, einfach noch nicht so Hip-Hop sozialisiert. Da ist es dann halt eher noch dieses Klischee von schräger Cap und Hip-Hop-Arme, was man da vielleicht mit verbindet. Und ja, dass man da einfach noch gar nicht so weit ist, sich so auf diese Musik überhaupt einzulassen und dem Ganzen vielleicht auch gar nicht so die Chance gibt, überhaupt hinzuhören, was da thematisiert wird, was da gerappt wird, dass man sich vielleicht jetzt in deinem Fall, Micky, irgendwie total mit Dortmund identifiziert, aber dieser Musik an sich erstmal gar keine Chance gibt und da noch nicht reinhört.
Ich würde noch eine andere Sache oben draufsetzen. Ich bin jetzt mal die Kontroverse, die böse Seite hier. Viel, was ich an Rap aus der Kurve gehört habe, hätte, glaube ich, durch das Thema funktioniert, aber nicht unbedingt durch die Qualität des Künstlers selber. Die Qualität aus der Kurve ist, nur weil du dann da stehst und du rappst für die Kurve, heißt das nicht automatisch, dass das guter Rap ist, den du machst. Und dafür gibt es auch genügend Beispiele, so finde ich. Und
ja, das, definitiv.
Und das ist im Zweifel auch nichts Verwerfliches. Absolut nicht, weil ich mag an Hip-Hop, dass du die freie Entfaltungsmöglichkeit machst. Du hast nur automatisch mehr Scheinwerferlicht, wenn du, keine Ahnung, der Einzige bei wo auch immer in der Kurve bist, der rappt. Und andersrum gibt es diesen Weg, dass es Rapper gibt, die für einen Verein stehen und dann dafür Mucke machen. Das gibt's halt sehr selten. Da ist Pillard halt einfach mit seiner zusammen mit Snagger, mit der Schalke-Hymne, das ist halt dann das andere Gut, was dir passiert. Oder ein Vega, der ja nun mal für die Ultra-Gruppierung in Frankfurt steht. Der Weg ist schwieriger, einfacher. Je nachdem, von welcher Seite du kommst. So, wie hast du dein eigenes Rapper-Ego in dieser Zeit geschult? Also auch im Vergleich, um auf die anderen zu gucken. Wolltest du coole Sachen machen aus der Kurve raus? Oder gab's auch diesen Ehrgeiz, ich will auch der krasseste Rapper sein?
Ich habe ja für mich auch immer gesagt, ich weiß selber von mir, dass ich nicht der krasseste Rapper bin. Also das weiß ich. So, und ich habe immer aber auch gesagt, so, ich fühle mich nicht als der krasseste Rapper, sondern ich erzähle einfach gerne meine Geschichten. Ich erzähle gerne über mein Leben. So, ich weiß auch, dass ohne diesen Sprungbett damals mit Götze und sonst was, ich weiß nicht, ob ich jetzt da jetzt gewesen wäre, den Erfolg, den ich hatte, Erfolg jemals gehabt hätte, ohne diese ganze Sache mit Götze, die damals passiert ist, ohne dieses Sprungbrett Borussia Dortmund oder sonst was, weil ich höre auch jetzt meine alten Sachen noch und denke mir, das ist nicht so. So, ja, da bin ich auch ehrlich, das ist so. Aber ich finde auch, meine Entwicklung hat sich, ich habe mich entwickelt, ich bin besser geworden. Ich bin immer noch nicht der krasseste Rapper, das ist okay. Aber ich glaube, man kann mich auf jeden Fall anhören mittlerweile. Das ist mein Rapper-Ego, das ich habe. Und ja, nochmal zurück zum Thema, wo du jetzt gerade gesagt hast mit dem Fußball und Rap, warum nicht? Ich glaube aber auch, das ist so ein Thema, weil viele Fußball-Rap direkt mit diesem schießt ein Tor, geht los, verbinden, so, weißt du? Mhm. Die hören sich das gar nicht an, sondern die denken sofort, ey, der macht jetzt einen Song, das ist Borussia oder sonst was, ey, der rappt jetzt bestimmt über Borussia Dortmund. So, ja. Und das, ich denke mal, und der oder so, schießt jetzt ein Tor, macht jetzt so dieses Ball-Heil-Hurra, dieses, aber das ist es halt nicht.
Ich glaube auch ein bisschen, also es gibt halt auch einfach genug Negativbeispiele, was du jetzt eben auch gesagt hast, wenn ich jetzt an, ich war es K1 mit Bushido zusammen, ich erinnere mich da ganz dunkel an so sehr, sehr, sehr ja, grauenvolle Fußballhymnen, die da irgendwie produziert wurden. Und das ist dann natürlich ja für Leute wie dich, die das irgendwie ernsthaft betreiben, ungefähr das absolut Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Ich musste auch gerade ein bisschen dran denken, so irgendwie bei mir ist es auch mal in irgendwelchen Serien oder Filmen zum Beispiel, finde ich auch Fußballszenen in 9 von 10 Fällen einfach nicht authentisch dargestellt. Ja,
schlimm.
So, ja, das ist ganz einfach schlimm. Ganz, ganz schlimm zuzugucken. So, da siehst du einfach, wie undynamisch sowas ist. Und ich glaube, dieses Schicksal ereilt halt Fußball-Rap, wenn man es so nennen will, halt auch in vielen Fällen leider einfach.
Ja, aber auch wie Nicole gesagt hat, so auch, es sind echt auch viele richtig schlechte Rapper gewesen, die dadurch eine Plattform gekriegt haben und wo andere Musiker wirklich tausendmal weniger Klicks und sonst was gehabt haben, die viel besser waren, aber die halt diese Plattform gekriegt haben wegen dem Verein.
Und ich glaube, dann kommen wir wieder zur Akzeptanz innerhalb der Szene. Denn, also kein Geheimnis daraus, ich beobachte das, was du machst, schon ein bisschen länger. So, das beobachte ich im Prinzip seit dem Beginn, weil seitdem, als es noch CDs gab, lagen die auch mal auf meinem Tisch und ich habe das alles auch schon mitbekommen. Die Zeiten haben sich natürlich seitdem auch verschoben und verändert und ich glaube, gerade in den letzten Jahren hat es so eine krasse Entwicklung gegeben, in der wir auch immer mal wieder, also wir haben ja auch mal versucht, die nochmal im anderen Format unterzubringen. Ich habe immer wieder nach so Punkten gesucht, wo ich das thematisch spitzer, so formuliere ich es mal, auch einbringen kann, dass ich es weg von klassischen Rap-Vergleichen mit Rap-Superstars aus Deutschland packe, sondern das Thema an sich. Und da sind ja erst in den letzten Jahren die Welten Fußball und Hip-Hop so ein bisschen näher aneinander gerückt. Das waren vorher komplett unterschiedliche Welten. Oh, ja. Und ich kann mich dran erinnern, wie dann auf einmal Mickey-Kurvenmucke Teil, weiß ich nicht, ich glaube, das war sogar der erste oder zweite. Du hast ja Top-10-Situationen geschafft mit deiner
Platz Mucke. Platz 6 waren wir, ja, genau. Ja.
Und es war so, wo kommt das denn auf einmal her?
Habe ich mich selber gefragt.
Innerhalb der Szene gab es keinerlei Verbindungen. Und das musst du auch gleich nochmal dazu was sagen. Das machen wir vorweg. Gab es denn für dich also dann drei Szenen quasi? Also einmal die Szene Kurve, die Szene Kurvenrapper und die Szene Rap?
Ja klar. Bis heute ist das ja auch schwer. Ich bin ja jetzt auch in dieser Nische drin und komme da auch nie wieder raus. Will ich aber auch nicht. So will ich nicht. Man kennt mich durch Fußballrap. Ich bin Fußballrap durch und durch und ich werde es auch immer sein. Ich werde ewig diese Songs machen. Ich habe jetzt mit Kurvenmucke zum Beispiel abgeschlossen. So, weil irgendwann hast du auch genug gesagt. So, für mich war das Ende dieser Trilogie, habe ich immer gesagt, ich mache drei Teile daraus. Und ja, ich habe auch versucht im letzten Jahr, wo ich Malocha Musik quasi, oder 2019 habe ich die ja gegründet, aber dann kam der Sampler danach. Da habe ich ja ein bisschen versucht, auch mit Authentic als neues Signing Rap zu machen. Dieses Modernere. Aber das ist schwer, jetzt meine Fußballfans, sag ich jetzt mal, in diese Schiene zu bringen, in dieses Moderne. Dieser Spagat, wie es Vega zum Beispiel geschafft hat, deswegen ist das auch mein Album heute. Diesen Spagat zu schaffen, das ist so extrem schwer für mich und wird auch, glaube ich, immer schwer bleiben.
Dann komme ich nämlich zu dem anderen Punkt. Was hast du denn gedacht, als du auf einmal auf Platz 6 in den Charts warst?
Ich war stolz ohne Ende. Das war auch nach Kopfnussmusik so. Das war eh alles nach Kopfnussmusik, wo ich dachte, was mache ich jetzt? Das war über Nacht war quasi mein Label dazu. Und ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mein eigenes Label gegründet, was auch einfach so eine, ja, mach mal jetzt, versuch mal, du kannst das eigentlich gar nicht, aber probier. So richtig Pottjunge-mäßig wieder. Und dann gehen wir direkt mit dem ersten Album auf Platz 6, ne, mit dem eigenen Label. Ohne irgendeinen Deal im Hintergrund, ohne alles. Nur wirklich mit irgendwelchen Fußballfans, mit Fußballseiten im Hintergrund. Keine Hip-Hop-Medien, die über mich berichtet haben oder sonst was. Wirklich nur durch Fußball, durch die Community und durch die Leute im Hintergrund, die supportet haben. Aber da haben auch die Leute noch supportet. Das ist auch nicht mehr so.
Ja, und wie abgefuckt warst du von Leuten wie mir, die nicht Interviews mit dir gemacht haben?
Boah, ich war schon... Es geht. Ich habe es teilweise manchmal verstanden. Raus.
Ich bin
Nein, ich will es auch sagen. Ich bin eine Potschnauze. Wenn ich das sage, dann definitiv. Aber so, natürlich war ich abgefuckt.
Nee, ich wollte nur ganz kurz erzählen, ich mache mal einen Pilaten-Podcast. Ich habe schon so einige Kämpfe mit denen gehabt und ich würde sagen, wir sind richtig dicke Freunde und trotzdem knallt das manchmal richtig.
Ja, das wäre auch gut heute, wir zwei so als Schalker und Dortmund.
Also ich habe, sagen wir mal so, ich habe vorsichtig angefragt, ich habe nur ein Smiley zurückgekriegt, das hätte er nicht durchgestanden heute, glaube ich.
Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Ja, genau.
Wegen Dings. Ich war eher stolz drauf. Also mein erstes Feeling danach, das war eher, ey, guck mal, ich habe sogar ohne euch geschafft, auf Platz 6 zu charten. Und obwohl ihr mich so verachtet oder auch mit dieser Dings, wo die geschrieben haben, BVB-Album, zu viel BVB und so, da kam ja, das war ja alles Kurvenmucke 2, wo ich auf Platz 6 gechartet bin. Ich sag mir, trotzdem habe ich es geschafft, Platz 6. Und war eine kleine Genugtuung, auf jeden Fall.
Bevor wir ein bisschen die Karriere weitergehen, mich interessiert, weil wir von den verschiedenen Szenen gesprochen haben, wie vernetzt bist du mit Rappern oder warst und bist du aus anderen Kurven? Weil eigentlich ist das ja das Feindgebiet. Ich erinnere mich aber dran, ich weiß nicht, ob es bei dir war, irgendwo hast du doch, ich glaube, du hast auch so ein Posse-Track quasi oder irgendwo, oder wer wäre das? Irgendeiner gegen RB Leipzig,
ja, glaube ich. Ja, war bei mir, genau.
Du warst das, ne? Genau. Entschuldigung, ich wollte jetzt nichts Falsches erzählen, ich bin mir nicht ganz sicher gewesen, was die Quelle war, aber da ja quasi vereint gegen den einen Feind, das ist dann wahrscheinlich das eine Nachvollziehbare, aber gab es Grund davor oder drumherum auch so eine Verbindung untereinander, weil quasi alle das gleiche, in Anführungsstrichen, Leid teilen?
Ja, man muss halt gucken, welcher Verein, ne? Man kann jetzt nicht mit jedem aus jeder Kurve zusammen Musik machen. Jetzt mit Koma mache ich zusammen, Dortmund und Essen sind eh befreundet. Mit Deos mache ich zusammen Musik, der ist Berliner, deswegen gab es auch schon ein paar Palaver. Warum machst du mit einem Berliner? Ja, warum machst du mit einem Dortmunder? Das ist jetzt nicht so die beste Verbindung. Aber das gibt's überall. Da musst du. Das ist ein Alltag geworden, sage ich jetzt mal so. Und bei dem RB-Song zum Beispiel, da haben wir ja, ich glaube, 11 Rapper aus ganz Deutschland. Und da zählte halt auch die Message, so, weißt du, da ist, ja, egal wie viel Feind, ich hätte auch gerne noch einen Blauen damit drauf gehabt, aber keine Chance. Einfach nur, um zu zeigen, selbst gegen RB sind man, ist ein Blauer und ein Dortmunder. So, und danach können wir uns wieder hassen, alles gut, aber wir hassen RB mehr als die.
Ich habe mal mit Mütze zu tun gehabt. Ich habe mal für DAZN so ein Talk gemacht rund um Schalke Champions League Spiel mit Rappern, die an Schalke 04 angebunden waren. Und da war unter anderem auch Mütze, den habe ich seitdem auch immer ein bisschen Kontakt, der wirklich auch aus der Kurve und auch Alben und wirklich mit blau-weißem Cover und sowas alles drumherum ja auch gnadenlos das komplett durchgezogen hat und der ja auch im Stadion gespielt hat und so. Das ist schon, finde ich, eine krasse Liebe und Bindung, die da entsteht, so.
Definitiv. Wo ich vor 80.000 im Westfalenstadion aufgetreten bin, das war Gänsehaut pur. Also das war für mich so ein Traum, ist da in Erfüllung gegangen. Da werde ich nie wieder vergessen. So, das ist für mich ein Lebenswerk gewesen da.
Wie ging es denn für dich weiter? Weil wir können ja, also ich mache den kleines bisschen Schnelldurchlauf, so von du bist auf Platz 6 in den Charts, aus der Kurve, genau. Du hast den Support, du denkst, ihr fickt euch, ihr Hip-Hop-Medien-Szene, wir können mich alle mal kreuzweise, jetzt schaffe ich es, jetzt geht's los, zu 2022, 2023, natürlich auch Corona-bedingt ein bisschen echt offene Briefe auf Social Media, in denen du klar machst, Leute, jetzt fickt euch mal alle, wenn ihr mich nicht supportet, weil ich kann nicht mehr. Das sind so knapp 10 Jahre Weg. Wie hast du den verlebt?
Ja, ich sag mal so, danach habe ich halt auch ein paar Fehlentscheidungen getroffen. Ich wollte halt, Kurvenmucke lief super, wir haben unseren Höhenflug gehabt. Ich habe Malocha-Musik gegründet, ich habe 3 Künstler unter Vertrag genommen. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt will ich es aber nicht nur mit Fußball-Rap schaffen, sondern will es auch mit Rap schaffen und mit normaler Musik, normal, habe auch wirklich extrem investiert. Wir haben ja echt zu dem Zeitpunkt, wir haben krasse Videos gemacht, wir haben 5 Hollywood-Videos gemacht. Wir haben zum Beispiel in so einer Lagerhalle so ein Wohnzimmer nachgebaut mit meinem Vater zusammen. Und dann haben wir das Wohnzimmer unter Wasser gesetzt, also so ein Swimmingpool reingebaut. Und dann haben wir das komplette Wohnzimmer in Fackeln gesetzt. Und dann quasi, ich saß da in diesem Wohnzimmer, was gebrannt hat, unter Wasser. Und das haben wir alles selber gemacht, so weißt du. Und dann hatten wir Authentic Pictures kennengelernt und der dreht mittlerweile auch für Große. Und wir haben einfach Filme gedreht und wollten halt ankommen in dieser Szene. Aber du kommst nicht einfach so in dieser Szene an. Und dann es ist wirklich schwierig, sehr, sehr schwierig. Und da haben wir viel investiert, haben dann mit dem Album schon Minus gemacht. Ja, und dann kam die ganze Scheißzeit, dann kam Corona, dann kam alles. Dann kam Kurvenmucke 3 irgendwann, was wir ja schon länger geplant hatten. Haben wir gesagt, wir können vielleicht an Kurvenmucke 2 anknüpfen, auch mit den CDs, die wir gepresst haben. Haben schon weniger gepresst, aber wir haben nicht mal ein Viertel von dem weggekriegt, was wir mit Kurvenmucke 2 weggekriegt haben.
Was glaubst du? Warum? Woran liegt das?
Also ich glaube, es sind etliche Faktoren. Also der erste Faktor ist, wir wollten halt mit der Box, wir haben auch eine etwas teurere Box diesmal gemacht, die können sich halt in der heutigen Zeit nicht mehr viele Leute einfach leisten. Die überlegen 10-mal, jetzt gehe ich nochmal tanken, hole ich mir nochmal was zu essen, hole ich mir das oder kann ich mir nochmal für 60 Euro so eine Fanbox holen? Und das können viele heutzutage. Die Boxen sind eh tot mittlerweile, seit 2-3 Jahren komplett weg. So. Und die überlegen, dann kam der Ukraine-Krieg, dann wurde alles nochmal teurer, dann war eine extrem schlechte Promophase von mir, was ich auch selber, ich hatte ein paar Probleme, private, und konnte das nicht so durchziehen, wie ich vorhatte. Wir haben so viele Sachen geplant gehabt. Wir haben ja auch ein Kinderturnier zum Beispiel gemacht, wo wir allen Trikots geschenkt haben, mit so einer Notfallnummer drauf, hatte ich einen Sponsor drauf für Kinder in Not. Und wir haben echt viele Sachen geplant und wollten das auch durchziehen, aber leider hat viel nicht geklappt. Ja, und dann ist das so ein Teufelskreis und ja, dann hängst du da auf einmal und hast im 5-stelligen Bereich Minus, ne, mit deinem Traum.
Wie gehst du da jetzt mit um?
Ja, weiterkämpfen, ne, was soll ich machen? Ich war noch nie so ein Typ, der irgendwie einen Kopf im Sand gesetzt hat oder was. Ich werde weiter Mucke machen. Ich muss halt jetzt ein bisschen gucken. Ich kann mir jetzt nicht mehr die Hollywood-Videos leisten oder sonst was oder kann irgendwie jetzt mir irgendwas in Werbung investieren oder sonst was. Ich muss halt weiter die Mucke sprechen lassen, aber das mache ich auch. Ich habe nur Bock, ich habe immer noch Hunger und werde es weitermachen.
Ja, da ist ja so ein bisschen noch die Frage, was wir schon ein bisschen besprochen haben. Der Support aus der Kurve war da, das ist alles, das hat sich ein bisschen verändert. Du bist jetzt 10 Jahre da. Wenn du jetzt in die Kurve gehst und jetzt deine Mucke zeigst, hast du noch das, da spürst du noch den gleichen Elan und Feuer auch bei den Leuten, die darauf reagieren wollen?
Nein, nicht mehr so wie früher. Also ist immer noch, also ich mittlerweile jetzt, gerade nach Corona, die Zeit jetzt am Anfang, ich bin ins Stadion gegangen, ich muss 80 Fotos machen. Jeder kommt und sagt, können wir ein Foto machen, freuen sich natürlich. Es sind auch teilweise Leute, die knien sich vor mir und sagen, hey, du bist wie im Gott. Ich sag, bist du bescheuert oder was? Steh auf. Sei weg. So richtig krank auch teilweise. Aber man merkt in den eigenen Reihen, so weißt du, nicht noch niemals die anderen, sondern die eigenen Reihen, wo früher die ganze Fußballmannschaft hat deine Augen gekauft, deine ganze Familie, deine ganzen, die hatten richtig noch Elan. Die denken sich aber mittlerweile, ach guck mal, der kriegt die eh weg, der schafft das eh, der macht das eh so. Und der Support, der fehlt so von den engsten Kreisen, von den engsten Leuten. Da haben wir schon alleine 500 Boxen teilweise weggehauen.
Ich frag mich, du hast es ja am Anfang angedeutet, ein bisschen im Vorgespräch, das ist ja eigentlich wie gemacht auch für einen Verein. Und da bin ich bin ja, was bestimmte Bereiche angeht, ja auch immer mehr so in quasi beratenden Funktionen tätig. Und mit diesem wunderbaren Rucksack Hip-Hop, den ich immer bei mir habe, und dann, da achte ich immer sehr drauf, bestimmten Schutz von Bereichen und Achtung auf Codes und so einem drum und dran, glaube ich ja trotzdem nach wie vor daran, dass du mit Hip-Hop alles erobern kannst. So, das merken wir gerade, ist jetzt off-topic, aber mit Musical. Es gibt gerade ein Musical in den USA, das dafür sorgt, dass einfach von einem Hip-Hop-Hip-Hop-Dude gemacht, das den Broadway auf links dreht. So, es ist trotzdem Musical, aber ich weiß, der Dude ist halt, der hat die gleiche 90er-Mucke gehört wie ich, wir sind Bros. So, ich denke mir, ja, du bist ein krasser Motherfucker. Und das geht ja eigentlich auch im Fußball. So, ja. Und da ist aber so ein riesengroßes weißes Feld, in dem es manchmal so Bewegungen gibt, manchmal Dinge entstehen. Und wenn wir in die Kabinen gucken, ja, in der Regel, je nach Verein, ich würde sagen, die Playlist schon sehr Rap-lastig ist. Bei meinem großen SV Werder Bremen habe ich da mit Marco Friedl häufiger mal Diskussionen darüber gehabt, der ja dann irgendwann den DJ-Posten abgegeben hat, weil er gesagt hat, die ganzen alten Ü30, die wollen dann trotzdem immer Revolver halt hören. da gibt's dann auch nochmal andere Klientels, aber ich gehe davon aus, wenn bei Bayern München, da wird sich Thomas Müller nicht durchsetzen, da wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Hip-Hop laufen.
Der Müller macht die Helene an.
Ja, genau. Zwei Fragen. Was glaubst du, weißt du, wie es in der Kabine beim BVB ist? Erste Frage.
Also ich habe schon gehört, dass ab und zu echt meine Songs liefen. Das Ding ist bei mir aber auch, was ich auch selber weiß, ich habe halt jetzt nicht solche Songs wie ein Luciano oder sonst was, wo du wirklich in der Kabine auch abgehen kannst, sondern ich erzähle halt Geschichten oft, so weißt du. Das ist halt nicht das, was du in der Kabine hast, so weißt du. Nee, das wird krass. So, und die werden jetzt bestimmt auch nicht meinen ACLB-Song da hören und alle scheiß Bullen rufen oder keine Ahnung. Das ist so... Da ist halt das Problem bei mir. Das ist jetzt nichts. Da fehlt vielleicht dann wieder die Hurra-Musik, die man dann nach so einem Sieg feiern kann.
Und dann ist die zweite Frage. Wie lange bist du BVB-Fan? Wie
viele Jahre? Seit der Geburt. Also schon immer, ja.
Das heißt, du bist da nicht rausgekommen. Du bist auch dort, bist in Dortmund geboren und groß geworden,
ne? Nee, Castro Brauxel bin ich geboren.
Ja, siehste. Aber du kommst nicht raus aus der Nummer deiner Ecke, ne?
Das ist dir in eine Wiege gelegt.
Ja. Aber du hast ja auch 10, 15 Jahre lang machst du das mucketechnisch. Wie ist denn in dieser Zeit deine Verbindung zum Verein, also zur offiziellen Seite gewesen? Gab es da Verbindungen und wie ist der Status heute?
Also ich muss sagen, das habe ich mir auch selbst verbaut, aber bin ich auch nicht böse drum. Weil
was hast du gemacht?
Ich bin halt so ein Typ, der, wie ich schon sage, ich sag, was ich denke, ich mach, was ich denke, und das war damals halt diese ganze Götze-Aktion, der hat uns ja verklagt auf 80.000 Euro, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst damals. Ja. Und vorher hat Borussia Dortmund mich ja noch gebucht, da waren so Fanmeilen und sowas, da bin ich ja aufgetreten und sowas. Und nach dieser Götze-Geschichte war halt dann, Micky ist jetzt tabu. Und danach war ich für die gestorben. Also danach habe ich bei denen total verkackt. Dann noch die RB-Geschichte, dann diese Krieg im DFB-Geschichte, wo ich halt immer meine Fresse aufgemacht habe und wo ich mir auch vielleicht auch viele Türen zugemacht habe mit, wo ich aber bis heute sage, ist mir egal, so bin ich, das werde ich auch immer wieder tun.
Ja, so, ich glaube, da treffen aber auch wirklich Welten aufeinander. Also einfach Rap, der ja davon lebt, zu sagen, was man denkt, irgendwie große Schnauze zu haben. Und dann die Fußballwelt, wo es ja genau darum geht, möglichst nichts zu sagen, nirgendwo anzuecken, Floskel nach Floskel irgendwie im Interview rauszudrücken. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es nicht so ein gutes Match ist dann irgendwie.
Nee, voll. Und du siehst ja auch bei jedem Interview jetzt die Spieler, die müssen ja sagen, die müssen das sagen, was soll. Dann sind da ein paar Leute, die da mal anders sind und die werden direkt rausgeekelt. Und so sind wir halt auch. Und so ist das auch mit den Fans, mit den Ultras. Ist doch genau das Gleiche.
Wie meinst du?
Ja, dass wenn man aneckt irgendwo, Dortmund oder auch jeder andere Verein, der möchte keine Fans haben, die anecken. Die möchten Fans haben, die zum Spieltag gehen, die sich ein Trikot kaufen für 90 Euro, die da ihr Essen für 40 Euro, die da Bier trinken für 60 Euro. Und die Hauptsache, die lassen viel Geld da. Die nichts Böses sagen, die nicht protestieren, das will Borussia Dortmund. Und da will auch jeder andere Verein. Wer will das nicht, wenn er da irgendwo, du willst immer irgendwelche lieben Menschen haben.
Ja, ehrlicherweise, diese Faktoren, die du eben gerade beschrieben hast, sorgen ja dafür, dass dann am Ende ein Kollege wie Jude Bellingham beim BVB spielt und richtig, warum du dann einen Song über ihn machen kannst, um ihm zu huldigen.
Richtig, das, definitiv, da ist ein Teufelskreis, ne? Das ist, ja. Wer das alles nicht, dann wäre so vieles nicht, aber dann könntest du auch nicht deutscher Meister werden, dann könntest du auch nicht Spaß haben, dann könntest du auch nicht die Siege feiern. Das ist ja, das ist alles, das ist ein Teufelskreis. Eigentlich müsstest du mittlerweile sagen, weißt du was, fickt euch, geh Kreisliga gucken. Darf ich überhaupt schon was sagen? Sorry. geh Kreisliga gucken, da esse ich meine Bratwurst für 1 Euro, trinke mir mein Bier für 1 Euro und freue mich, wenn da einer umgepölt wird auf der Asche.
warum ist Malocha Musik, also warum ist dein Label eigentlich nicht, keine Ahnung, BVB Records geworden?
Ja, das ist auch dieses Ding. Ich hätte auch nur BVB-Songs machen können, da im BVB-Fanshop dann als CD stehen können und diesen Weg einschlagen, so wie es andere jetzt machen. Da habe ich ein bestes Beispiel, da rege ich mich ja gerade so übertrieben drüber auf. War auch mal früher ein Rapper. Könntest du vielleicht sogar kennen, aber ist egal. Der macht jetzt BVB-Video-Blogs. Vlogs sogar, der dreht jetzt auch Filme im Stadion und alles. Und ja? Er ist und der heißt, der war früher Toxigen, hieß der. Der heißt es Pölers. Schon ganz, der hat auch so ein BVB-Songs mal gemacht und so, hat aber auch nie so richtig Erfolg damit gehabt. Und macht jetzt halt so ein Fan-Talk oder keine Ahnung. So ein, und der ist jetzt so ein Typ, der war früher auch auf der Südtribüne immer. Auch Fan. Er ist auch Borussia Dortmund-Fan, auch seit Jahren. Ist auch voll okay. Aber mittlerweile ist er so. Er setzt jetzt dieses ganze, diesen Content über diese Fanliebe oder dieses Stadion gehen. Er hat zwar eine Dauerkarte, macht aber zu Hause Twitch, um Geld damit zu verdienen. Und er sagt immer, das ist für die Fans. So, dann war er jetzt ein paar Mal nicht mehr im Stadion, geht dann gegen Chelsea wieder, geht im VIP-Bereich. Wart ihr nicht sogar da?
Nee, diesmal nicht.
So, und geht dann lieber im Hip-Hop, im VIP-Bereich, als wieder auf der Süd zu stehen. Und Hauptsache, der kann wieder mit anderen connecten und so. Und das war halt mein Fehler. Oder was? Nee, Fehler, ich bin stolz drauf. Ich war nie so der Typ. Ich habe nie irgendwo gelutscht oder irgendwo gesagt, ich stell das jetzt über Borussia oder ich mach lieber das, sondern ich habe meine Fresse immer aufgemacht. Und ja, vielleicht war es ein Fehler, dass ich nicht weiter, aber ich bin, dann war es ein schöner Fehler und ich jetzt will es immer wieder so machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ehrlicherweise so, lerne ich dich jetzt auch kennen, dann musst du mit der Konsequenz leben, aber lebst auch mit der Konsequenz.
Ja.
Guckst du, aber und jetzt komme ich nämlich mal wieder zu dem Marketing-Thema oder sagen wir zu dem Gesamtthema bei dem Ganzen, in dieser Verbindung zwischen Fußballvereinen und Hip-Hop als Kultur. Guckst du so ein bisschen neidisch auf sowas wie Olympic Mass, ist es schwierig, das zu sagen, nein, bist du nicht, du bist Dortmund und du guckst nirgendwo neidisch hin, ist mir schon klar. Aber so auf die Konstellation, dass so ein Verein wie Olympic Marseille, wo natürlich die ganze Stadt Hip-Hop in der DNA hat, mit OM Records halt quasi offiziell einen Raum schafft, und die machen ja nicht alle OM-Mucke, also die rappen nicht Marseille Olé Olé, sondern das sind einfach Mucke, die machen Musik. Aber dass der Verein verstanden hat, dass es für die DNA einfach wichtig ist, diesen Raum zu geben. Guckst du ein bisschen neidisch drauf und würdest dir das für Dortmund wünschen? Und dritte Frage, glaubst du, dass das funktionieren könnte?
Natürlich guckt man da neidisch drauf. Ne? Stell dir ja das einfach mal vor, das würde es in Deutschland allgemein geben, sowas. Das wäre oder jemand hätte die Idee. Wir haben vielleicht viele, aber trauen sich nicht, das umzusetzen. Und klar guckt man neidisch da drauf. Aber die Frage ist auch, würde man das hier in Deutschland so, die sind ja auch wieder anders, die Rapper in Frankreich, die haben ja auch so eine andere DNA wieder im Blut, ne? Da ist wieder diese Musik halt, die erzählen auch keine Geschichten wie ich, sondern die machen, du hörst den Song und willst mitgehen, du hörst den Song in der Kabine und willst mitgehen sofort, so.
Und ehrlicherweise, das habe ich sogar bei den Marseille-Songs, so.
Ja.
Ich hab da so ein, zwei Rapper aus der Kurve kennengelernt, ich hatte eine Doku für eine Reportage für Arte da gedreht. Und die machen, der eine war sehr martialisch, da war auch Bengalo, bam und so, und das war aber auch alles so gleich geht's los. Und der andere war die ganze Zeit auf so, die Blauen sind dabei. Ich kann den Spruch nicht bringen, den immer, ich vergesse immer wieder, geht der von Marseille da. Aber das war so, und aber auf so Mucke, wo du gedacht hast, ja, lass mal gut gehen jetzt hier. BVB Records stelle ich mir im Moment auch ein bisschen schwierig vor, aber, ja. Aber im Blick auf die Bundesliga, siehst du irgendwo, und das ist dann ja etwas, was in Wellen auch auf alles andere Auswirkungen haben kann. Siehst du Chancen, dass diese Verbindung zwischen Rap und Fußball auch auf offizieller Ebene irgendwo nochmal ein bisschen enger und echter wird?
Ja, ich sag mal, Frankfurt macht das ja nicht schlecht oder hat es nicht schlecht gemacht, die Kurve. Ne? Ich sag mal, mit Bosca Vega, die sind ja auch ziemlich nah alles. Berlin hat es ja auch versucht, die haben ja auch mal so ein Projekt gehabt mit Harris und so, glaube ich, ja. Sogar. Ich weiß nicht, wer da noch mitgemacht hat. Und die haben es ja auch versucht, ne? Und manche Vereine, die probieren es ja wirklich. Aber ich finde auch so OM Records hört sich nach was an, aber hörst du jetzt BVB Records? Lacht doch jeder drüber.
Eintracht Records.
Ja, das ist, weiß ich nicht.
Da müssen wir am Arbeiten, auf jeden Fall.
Ja, definitiv, ne?
Ja. Jetzt hast du ja selber so, und da will ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, ja auch so die Situation beschrieben, dass du so einen harten Struggle gerade hast. Was, also privat ist das eine, hast ja eben kurz angedeutet, darum geht's jetzt aber gar nicht, sondern aber auch, was das Gesamtpaket und deine Musikkarriere und das Label und sowas alles angeht. Was gibt dir so den meisten Antrieb, weiter Mucke zu machen? Ist es die Mucke oder ist es dann doch die DNA aus dem Fußball, die dich Mucke machen lässt?
Nee, es ist immer noch die Mucke. Also ich muss auch definitiv. Also ich muss auch sagen, es sind so oft Abende gewesen. Ich habe ja auch ein eigenes Studio mittlerweile in Bochum mir aufgebaut. Und ich sitze wirklich oft in meinem Studio dann alleine, gucke mir das ganze Studio an und bin immer noch einfach stolz drauf, dass ich es bis zu diesem Punkt geschafft hat. So, ich bin keiner, der jetzt irgendwann Gold gemacht hat, der irgendwann so oder so was erreicht hat. So, boah, Sprachfehler. Aber ich sitze dann in diesem Studio und denke mir einfach, ich bin stolz darauf, was ich bis hierhin geschafft habe. Und das alles mit Musik, das alles mit harter Maloche auch, natürlich. Aber ich würde nie im Leben aufgeben oder auch viele sagen ja zum Beispiel, die kriegen ein Kind und sagen dann, hey, ich habe jetzt ein Kind gekriegt, kann jetzt nicht mehr so Mucke machen oder ich höre jetzt auf oder ich mache jetzt das und höre auf. Geht nicht. Entweder bist du Musiker und du hast das in deiner DNA, dann kannst du nicht sagen, ich höre auf, Musik zu machen. Du wirst dann immer Musik machen, weil das ist einfach, wie geht das dann? Geht nicht. Wenn ich meine Probleme habe, brauche ich Musik, um einfach irgendwie irgendwas runterzuschreiben, irgendwas rauszulassen so. Sonst würde ich irgendwo hingehen und würde eine Wand kaputt boxen oder so. Keine Ahnung. Und die wird wahrscheinlich gewinnen und ich hätte gebrochene Hände.
Hört dein Sohn deine Musik?
Ja, der darf nicht alles hören. So, aber er singt zum Beispiel sogar mein Intro mit und ich habe ihn ja auch in meinem Intro zum Beispiel von Kurvenmucke 3 habe ich ihn auch mitmachen lassen das erste Mal. Nur ein kleiner Satz, aber sowas. Ja, mein Sohn ist für mich alles, mein größtes Glück, mein alles auf der Welt und ich versuche ihn immer so ein bisschen überall mit reinzubringen.
Ja, und ehrlicherweise, ich mag diese Bilder. Wenn man irgendwie, also diese Faszination, die man selber für etwas erlebt, man muss immer vorsichtig sein mit Überstülpen und so, ja. Ne? Aber ich glaube, aus der eigenen Euphorie heraus, das gemeinsame Erleben und daraus auch eine Bindung schaffen, das ist schon was Besonderes. Und wenn ich mir ehrlicherweise dein Kram angucke, ich merke, das ist ein sehr geiles Verhältnis zwischen Vater und Sohn, auch wenn er noch sehr jung ist. Aber da gibt's eine Bindung. Und wenn dann am Ende des Jahres dann ein Meistertitel mal rauskommt, von dem.
Boah, dann wäre Wahnsinn. Ja. Dann ist er ein Glücksbringer hoch 10, ey, dann
Wahnsinn. Ja, der hat noch keine Niederlage gesehen, ne?
Nee, der stell dir vor, wenn die erste kommt, der weint bestimmt.
Und wer weiß, am Ende des Tages ist es ja auch, ich halte ja bei allem so die Grundregel hoch und bin deshalb auch immer tiefenentspannt für was Hip-Hop und andere Welten angeht. Time is on our side. Macht mal euren Kram da. Irgendwann kriegen wir euch alle. Irgendwann übernehmen wir alles. Da mache ich mir mal gar keine Sorgen. Und bei manchen Vereinen, / Eintracht Frankfurt, geht es ein bisschen schneller. Bei manchen Vereinen dauert es ein bisschen länger. Ich weiß auch von einigen Projekten von verschiedenen Vereinen, wo Dinge entstehen werden. Darf ich jetzt hier nicht drüber reden. Ich bin zuversichtlich, dass auch, also am Ende die DNA, die ja aus einer Kurve auch kommt, die dann so ein bisschen das Blut ist, das durch so einen Verein fließt. Jetzt machen wir mal ganz im Fußball. Ja. Marketing und ne, die ganzen Dinge schieben wir mal ein bisschen zur Seite, sondern rein das. das wird ja auch auf ewig immer den Verein so ein bisschen tragen. Und wenn du da links und rechts in der Kurve guckst, dann wirst du wahrscheinlich schon immer ein bisschen mehr Hip-Hop mittlerweile sehen als bei den alten Haudegen aus den 80er Jahren.
Ja, das definitiv. Früher war immer Onkel. Ist immer noch viel alles, natürlich. Ja. Aber mehr als früher, definitiv.
Wir haben ja schon mit Eintracht dann Vereine, die da noch drei Schritte vorausgehen, weil abgesehen von den Jungs aus der Kurve sind ja auch, keine Ahnung, mit Chelo ab die Edelfans im Verein, die wirklich Rapper sind, aber die halt auch diesen Verein in der DNA haben. Deswegen ist es, glaube ich, auch aus der Richtung dein Classic. Ne? Das finde ich ein starkes Ding. Ich hätte gedacht, jetzt kommt, dass du diese Grenze nicht gehst, aber du bist sie gegangen, diese Linie. Ja. Was ist dein Classic, den du mitgebracht hast?
Locke von Vega. Warum? Also ich war mir auch nicht. Ich wusste nicht genau, welches nehme ich jetzt. Nehme ich V, nehme ich Locke. Das sind beides Alben, die ich wirklich am meisten gehört habe von allen. Aber ich finde, bei Locke ist das halt, da, wo ich jetzt gerade auch schon drüber gesprochen habe, dieser Spagat von diesem bisschen älteren Vega zu diesem moderneren Vega. Und trotzdem ist er seiner Linie treu und erzählt seine Geschichten und macht das auf seine Art. Deswegen finde ich Locke noch ein Stückchen stärker als V.
Mhm. Mhm. Sehe ich. Locke auch ein Album, was viele, also hatten wir, glaube ich, auch schon mal als Classic hier vor Ewigkeiten, ein Album, auf das sich gefühlt viele einigen können oder wo viele einen Zugang zu finden. Ich glaube, das spricht auf jeden Fall auch für Vega und seine Art, wie er sich auf dem Album da so präsentiert. Und dass er da echt viele Leute abholt und anspricht mit den Themen.
Und auch Montez, die Dinger mit ihm, ne, bevor er noch überbekannt wurde, besser gesagt, bevor er seinen Hit gemacht hat. Irgendjemand wie du zum Beispiel, überkrankes Ding.
Ja. Hast du nochmal so auch den Wunsch, nochmal so mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, fernab von den Farben, oder werden die Farben immer Thema bleiben?
Ich glaube, die Farben würden bei uns immer Thema bleiben. Also ist schwierig. Dortmund und Frankfurt ist leider schwierig, aber sonst sofort. Vega ist für mich, also ich habe schon, ich höre Vega seit Jahren, ne? Das ist für mich einer der krassesten Rapper hier in Deutschland. Kann man auch als anderer Rapper so offen und ehrlich zugeben.
Ja, das finde ich total geil. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ach scheiße, Alter, irgendwie ist man, du bist da schon gefangen in einer Rolle und auch gefangen in einer Bubble, die du dir selber ausgesucht hast.
Ja. Ist aber eine Nische, die nicht viele haben oder die nicht viele nehmen, aber auch eine Nische, in der man gefangen ist, definitiv.
Und wenn ich dann, was ihr hier im Podcast nicht könnt, in den Hintergrund gucke, wo du sitzt und die Vorgeschichten drumherum, dann weiß ich, dass das hier auf jeden Fall echt ist, egal welche Farben da auch immer irgendwie auf deiner Brust scheinen. Unser Classic der Woche hat mit Fußball mal so gar nichts am Hut, ne? Hätte ich das noch genau überlegt, hätte ich vielleicht was anderes nehmen sollen, aber.
Ja, gut, unsere Classics sind ja immer ein bisschen release-bezogen, Nico. Du hast ja nicht komplett freie Auswahl. Ja. Wir haben Naughty by Nature mitgebracht, zwar mit dem Album 1993, was diese Woche 30 wird. Ist das dritte Album der Band, und auf dem Album findet sich mit Hip Hop Hooray, glaube ich, so der große Hit, also zumindest bei Spotify mit Abstand die meisten Streams. Ja, und sonst Naughty by Nature, wir hatten die gefühlt auch häufiger in den letzten Folgen, wurden ein, zwei Mal mitgebracht mit unterschiedlichen Releases irgendwie. Ist bei mir so ein bisschen so ein blinder Fleck in der Vergangenheit, den ich noch nicht so richtig nachgeholt habe. Also Nico, ich bin sehr gespannt auf deinen Input, was du zu diesem Album zu sagen hast.
Ja, ehrlicherweise, das ist so lustig. Wenn ich, also du bist ja ein paar Jahre jünger, du kennst auf jeden Fall Hip-Hop Hooray, Mickey, bei dir brauche ich glaube ich nicht zu betreten, du kennst auch Hip-Hop Hooray. Und ich glaube, stell dir mal, Hip-Hop Hooray als Song von 1993 als 2023 Release mit einem Drum und Dran. Letzte Woche habe ich Macklemore interviewt. Kommt ein neues Album und habe mich mit dem dann auch über Thrift Shop und Ken Holders unterhalten. Kent Holders ist der erfolgreichste Song der Welt. Und ich glaube, Hip-Hop Hooray wäre das gleiche, wenn es das gegeben hätte. Also wenn es zu der Zeit schon Streamingdienste gegeben hat. Weil wirklich jeder und seine Mutter und sein Vater und jede Party und überall, jeder konnte es. Und du brauchtest nur diese Bewegung machen, links, rechts. Und jeder war sofort drin. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in Anführungsstrichen das Problem bei Naughty by Nature und das, was denen fast Unrecht tut, dass die auf diesen Song im Prinzip in der Gesamtwahrnehmung reduziert werden können als One-Hit-Wonder. Dabei haben sie eigentlich sehr gute Alben gemacht. Das geht sogar bis in die frühen 2000er, die nur alle nicht mehr so eine Relevanz hatten. Und 1993 ist voll nur dieser Song eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung, ist aber ein sehr gutes Early 90s Hip-Hop-Album, weil die Crew einfach auch geilen Scheiß gemacht hat und unheimlich authentisch war, wo wir denn die schöne Brücke zu unserem Gast heute schlagen können. Und wenn du authentisch bist, dann wirst du auch am Ende Leute erreichen. Ich finde es fast schade, dass es dann irgendwann nicht mehr so funktioniert hat und dass es dann auch irgendwann sich verlaufen hat, aber diese Alben sind schon, und wahrscheinlich auch mehr als die Songs alleine, Dinge, an die ich mich gerne zurückerinnere, weil das dann auch wieder ein bisschen meine erste Sozialisierung mit Hip-Hop war. So, deswegen ganz viel Liebe für Naughty by Nature. Ich habe sie nie live gesehen, da bin ich ein bisschen traurig drüber, ehrlicherweise.
Man kann nicht alles haben, Nico.
Nee. Miki, wenn du wieder einen Song raushaust, ne, dann wird der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in unserer Playlist auftauchen, die Thank Backspin It's Friday heißt. Denn da sorgen wir dafür, dass wir regelmäßig alles abdecken, was im Deutschrap passiert. Selbst wenn du über einen BVB rappst.
Ja, ist ja, ich muss ja sagen, mein letzter BVB-Song ist 3 Jahre her, ne?
Ah, komm. Sicher?
Ja, aber Bellingham jetzt, ne?
Ja, was ist denn das?
Ja, das ist ein Spieler.
Was sieht denn das anderes als BVB-Song? Erzähl doch keine Scheiße hier.
Ja, aber jetzt, wo ich wirklich sag, hier BVB oder so, ein Dings.
Ja, aber das ist der, guck mal.
Aber jetzt nicht extra, nicht extra, ne?
Wenn du einfach machst, wo du die komplette Mannschaft von A bis Z runterrappst und sagst, ja, das war kein BVB-Album.
Nein. So war.
Nein, Spaß.
Okay, haben die Redakteure dann doch recht, stimmt.
Ja, verdammt, haben sie doch recht gehabt.
Scheiße.
Aber Jude Bellingham, ich weiß gar nicht, ob der bei uns lief. Wenn aber was kommt, wird es da stattfinden. Und wenn es dann, wenn es mich dann trifft in der Woche, dann kann es sein, dass es nach meinen 3 Songs ist. Denn die wähle ich immer aus voller Emotionalität raus. Und das sorgt dafür, dass die Redaktion, die immer versuchen zu tippen, es in der Regel nicht schaffen. Im Moment bin ich schlecht, zu leicht durchschaubar, weil ihr seid immer ziemlich gut im Raten.
Easy, Nico. Ich glaube, diese Woche hatte jeder, der mitgeraten hat, mindestens 1 Treffer. Ich weiß gerade gar nicht, wer gewonnen hat. Ich glaube, Johanna mit 2 Treffern.
Ja, war wieder zu einfach, weil da bin ich auch durchschaubar gerade. Mich triggern immer die gleichen Leute.
Ja, langweilig, Nico. Du hast dir diese Woche Trettmann und Kitsch Creek mit Insomnia gepickt, auf jeden Fall. Die nächste.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Ja, aber Trettmann ja auch No-Brainer. Also, wenn der irgendwie was rausbringt, dann kann sich jeder sicher sein, das ist irgendwie qualitativ, ganz, ganz oben anzusiedeln, so, das geht einfach ins Ohr. Insomnia jetzt ein bisschen ruhigerer Track, die nächste Single-Auskopplung vom gleichnamigen Album, was ja im März dann erscheint. Wieder Kid Creek produziert. Man weiß, was man kriegt, in gewohnter Qualität auf jeden Fall. 2. Song, Auf meinem Grab von deinem dicken Kumpel Jesse. Den hat er als erste Single-Auskopplung jetzt rausgebracht. Für immer heißt das Album, was da kommt. Willst du zu dem Song was sagen, Nico? Was hast du an dem gefeiert?
Scheiße, ich habe gerade was gelesen, sag mal schnell.
Erwischt.
Scheiße.
Ich wollte von dir wissen, sowas von drin.
Geil.
Ich wollte wissen, warum du Auf meinem Grab feierst, warum du dir den Song gepickt hast.
Wieso ist das so überraschend?
Wenn man dich kennt, nicht überraschend, aber mich würde es trotzdem interessieren. Weil mir die Mucke auch in Kombi mit Audio 88 nie so super gut reingeht.
Sagen wir so, ich bin schon ein großer Freund von Audio 88 und Yassin. Und ich mag auch die Unterschiedlichkeit von den beiden Solo, was sich dann auf einem gemeinsamen in melodischen Hass paart. Und dann ist das hier ja fast wieder wie beschreibt mir Yassin, ne? Das ist ja auch schon zynisch und auch so ein bisschen böse, aber alles auf so einer ganz anderen, auf einer ganz anderen musikalischen Basis. Und ich habe mir das neue Album schon anhören dürfen und ich finde das alles sehr, sehr gut, weil es sehr, sehr anders ist. Und ich bin einfach da wirklich ein sehr großer Freund von der Mucke. Und dieser Song gefällt mir sehr gut. Er hat mich auch mitten in dem Moment erwischt, als ich das Album durchgehört habe. Und deswegen musste ich ihn auswählen, einfach nur, um darauf hinzuweisen, dass da was kommt.
Okay, ja. Ist gekauft, die Erklärung für mich auf
Dankeschön.
Jeden Fall.
Glück gehabt.
Auf jeden Fall. Und Song Nummer 3, Louvre 47 hinterm Block. Das ist der Titelsoundtrack oder ein Song aus dem Titelsoundtrack zum neuen Felix Lobrecht-Film Sonne und Beton. Der kommt jetzt am 2. März raus, wo Louvre auch eine Rolle spielt. und hat sich dann auch einfach direkt am Soundtrack beteiligt. Den fand ich auf jeden Fall auch sehr stark. Den hätte ich auch genommen.
Mhm. Der ist auch Hertha-Fan, ne?
Ja. Mhm.
Ja, vielleicht muss ich mal.
Der hat auch da gespielt in der A-Jugend noch. Ja. Torwart war er.
Siehst du? Müssen wir uns mal drüber unterhalten. Vielleicht treffen wir ihn mal zum Interview. Janik, klär das mal. Ich würde gerne mal mit Louvre ein Interview machen.
Auch, ne, der ist auch seinen Weg gegangen, aber auch straight und auch, der macht das echt gut, muss man einfach sagen. Der macht
das echt gut. Auch ein sympathischer Kerl einfach.
Auch hier bei dem Kinofilm hat auch NNOC mitgemacht, den müsst ihr auch mal checken. Der ist auch ein Berliner, ein Kantigen, mit dem habe ich auch einen Song zusammen. NNOC, der hat auch mitgespielt, da im Kinofilm, auch ein sehr guter Rapper. Sein letztes Album auch echt sehr gut. Meiner Meinung nach. Tipp.
Aha. Danke dafür und danke, dass du hier warst. Ich muss sagen, es war mir eine Freude.
Sehr gerne.
In Demut, ne? Kurze Verneigung dafür, dass wir es jetzt erst hingekriegt haben, aber es ist nie zu spät.
Nee, das stimmt.
Und ich freue mich auf alles weiter. Du bist immer herzlich eingeladen und ich lade dich auch herzlich zu Wichtiges auf dem Platz ein. Ich muss Pillard fragen. Kann sein, dass wir das erst dann machen können, wenn Pillard mal eine Woche im Urlaub ist.
Wenn er krank ist, genau.
Aber auch dann kriegen wir es hin. Meld dich, wenn was ist, wenn du was hast. Und ihr da draußen hört Backspin Stammtisch. Auch nächste Woche wieder. Dann wird's wieder lustig, versprochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.